Rainer, lies mal vor. Der Frosch mit der Maske.
Kapitel 22. Der Herons Club, der auf Befehl der Polizei zeitweilig geschlossen gewesen war, durfte nun wieder seine Pforten öffnen. Ray nahm seinen Lunch fast immer bei Heron ein, wenn er die Mahlzeit nicht mit Lola teilte, die eine glänzendere Atmosphäre bevorzugte, als der Club sie zu Mittag bot. Als er ankam, waren nur einige Tische besetzt. Die Erinnerung an die Polizeirazzia war noch immer wach in den Gemütern, und die vorsichtigeren Kunden hatten noch nicht gewagt, zurückzukehren. Es war allgemein bekannt geworden, dass Hagen, der Direktor, seit der Nacht der Aushebung nicht wieder gesehen worden war. Unbestätigte Gerüchte über seine Verhaftung liefen um. Ray war nicht gewohnt, seine Post nach Herons Club adressiert zu erhalten, und war daher überrascht, als der Kellner, der seine Bestellung aufnahm, ihm zwei Briefe, einen vielfach versiegelten und sehr schweren und einen anderen, kleineren, übergab. Ray öffnete den großen Umschlag zuerst und wollte den Inhalt herausziehen, als er gewahr wurde, dass das Kuvert nichts anderes als Geld enthielt. Er wollte die Noten selbst vor einem spärlichen Publikum nicht aus dem Umschlag nehmen und stellte nur zu seiner Freude die hohe Anzahl und den Wert der Scheine fest. Es lag keine schriftliche Mitteilung dabei. Aber da war noch der andere Brief. Ray riss ihn auf. Das Schreiben trug weder Anrede noch Datum, und der Inhalt in Maschinenschrift lautete wie folgt: Am Freitagvormittag werden Sie die Kleidung anziehen, die man Ihnen zustellen wird, und sich zu Fuß auf die Landstraße nach Nottingham begeben. Sie werden den Namen Jim Carter annehmen. Legitimationspapiere auf diesen Namen lautend werden in den Taschen des Rockes zu finden sein, der Ihnen morgen durch einen besonderen Boten überbracht wird. Von nun an dürfen Sie sich nicht mehr rasieren. Sie dürfen nicht in der Öffentlichkeit erscheinen, Besuche machen oder solche empfangen. Ihr Geschäft in Nottingham wird Ihnen mitgeteilt werden. Vergessen Sie nicht, dass Sie zu Fuß reisen müssen und in Unterkunftshäusern, gelegentlich auch in Schlafstellen der Heilsarmee, nächtigen werden, wie Sie Vagabunden mit Vorliebe suchen. In Barnet, auf der großen Nordstraße, in der Nähe des 9. Meilensteines, werden Sie jemanden treffen, den Sie kennen und der auf der übrigen Reise Ihr Begleiter sein wird. In Nottingham werden Sie weitere Befehle erhalten. Man wird wahrscheinlich Ihrer gar nicht bedürfen. Die Arbeit, die Sie zu leisten haben, wird Sie in keiner Weise bloßstellen. Vergessen Sie nicht, dass Ihr Name Carter ist. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich nicht rasieren dürfen. Vergessen Sie nicht den 9. Meilenstein und Freitagmorgen. Wenn Sie sich diese Einzelheiten Ihrem Gedächtnis eingeprägt haben, nehmen Sie jetzt diesen Brief und den Umschlag, der das Geld enthielt, und verbrennen alles im Kamin des Clubs. Ich werde Sie dabei beobachten. So war die Stunde gekommen, da die Frösche seiner bedurften. Er hatte sich vor diesem Tag gefürchtet und ihn dennoch erwartet. Er führte die Instruktionen getreulich aus, und vor den vielen neugierigen Augen der Gäste ging er mit dem Brief und Kuvert an den leeren Ziegelkamin, entzündete ein Zündhölzchen, verbrannte die Papiere und zertrat die Asche mit dem Fuß. Sein Puls schlug schneller, als er sich an seinen Platz zurückbegab. Und ihm wurde bewusst, dass er diese Handlung in Anwesenheit des Frosches vollführt hatte. Ray sah scheu von einem zum anderen der wenigen Gäste hinüber und begegnete den scharfen Blicken eines Fremden, die unablässig auf ihm geruht hatten. Das Gesicht schien ihm bekannt und doch wieder fremd. Er winkte den Kellner herbei.
»Sehen Sie nicht sofort hin«, sagte er leise, »aber sagen Sie mir, wer jener Herr in der zweiten Loge ist.«
Der Kellner wendete sich nachlässig um.
»Das ist Herr Joshua Broad«, sagte er.
Fast im selben Augenblick, da der Kellner diesen Namen aussprach, erhob sich Joshua Broad von seinem Sitz und kam auf Ray zu.
»Guten Morgen, Herr Bennett. Ich glaube nicht, dass wir uns schon früher gesprochen haben, obwohl wir beide Mitglieder des Clubs sind und ich Sie hier schon oftmals gesehen habe. Mein Name ist Broad.«
»Wollen Sie nicht Platz nehmen?«
Es fiel Ray wenig schwer, seine Stimme zu meistern.
»Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Broad. Wollen Sie vielleicht mit mir speisen?«
Nein, antwortete der Amerikaner. Ich habe schon gegessen. Aber wenn Sie es nicht stört, werde ich meine Zigarette weiterrauchen. Ich bin der Nachbar Ihrer Freundin. Fräulein Bassano hat die Wohnung inne, die der meinen vis-à-vis liegt.
Ray entsann sich nun auch des sonderbaren Amerikaners, über dessen Verhältnisse Lola und Lou Brady sich schon oftmals den Kopf zerbrochen hatten.
»Kennen Sie Brady schon lange?« fragte Broad.
»Lou? Ich könnte es nicht genau sagen. Er ist ein sehr netter Kerl,«
urteilte Ray ohne Begeisterung. »Und er ist befreundet mit einer mir bekannten Dame.«
»Eben mit Fräulein Bassano,« sagte Broad. »Sagen Sie, sind Sie nicht einmal bei den Maitlands gewesen?«
»Ja, vor Zeiten,« sagte Ray gleichmütig. Aus seinem Ton hätte man entnehmen können, dass er bloß als interessierter Zuschauer den Bankpalast aufgesucht hatte.
»Er ist ein sonderbarer Bursche, der alte Maitland, was?«
»Ich weiß nicht viel über ihn,« sagte Ray, »aber er hat einen ziemlich netten Sekretär.«
»Sie meinen Johnson? Den kenne ich gut.«
»Der arme alte Philo hat seine Stellung verloren.«
Broads Gesicht veränderte sich.
»Johnson? Wann ist das denn geschehen?«
»Heute Morgen traf ich ihn und er teilte es mir mit.«
»Ich wunderte mich, dass Maitland den Mut gehabt hat.«
»Den Mut?«
fragte Ray verdutzt.
»Da gehört doch nicht viel Mut dazu, seinen Sekretär zu entlassen.«
Ein flüchtiges Zucken ging über das Gesicht des Amerikaners.
»Ich meine damit, dass für einen Mann von Maitlands Charakter viel Mut dazu gehört, einen Menschen zu entlassen, der so viele Geheimnisse weiß. Doch was gedenkt Johnson jetzt anzufangen?«
»Er sieht sich nach einer Stellung um,« sagte Ray kurz.
Die hartnäckigen Fragen des Fremden begannen ihn zu irritieren. Broad schien dies sogleich zu merken. Er ließ das Gesprächsthema fallen und plauderte noch eine Weile über alltägliche Dinge, ehe er sich empfahl. Ray blieb allein zurück, und der Gedanke an den erhaltenen Auftrag nahm ihn gänzlich gefangen. Das Abenteuer, die Verkleidung waren für einen romantischen jungen Mann äußerst verführerisch, und Raymond Bennett fehlte es nicht an Romantik. In seinen Instruktionen lag eine hinreißende Ahnung von Gefahr verborgen. Und es war von Vorteil für seine Gemütsruhe, dass er nicht in die Zukunft zu sehen vermochte. Denn hätte er diese Gabe besessen, so wäre er in diesem Augenblick gepeitscht von Entsetzen entflohen, um einen einsamen Ort zu suchen, ein Versteck, eine Höhle, sich darin zu verkriechen, zu schaudern und zu beten.